Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin der Gründer der Upskill-Konferenz, des Upskill-Networks und der CEO von Reteach, einer E-Learning-Software aus Berlin. Ja, heute spreche ich mit Leo Marose. Leo ist Gründer, Mitgründer und CEO von Stackfuel. Stackfuel ist ein Berliner EdTech-Startup und Stackfuel hat eine E-Learning-Lösung, ein E-Learning-Produkt schon vor 5 Jahren in den deutschen Markt gebracht, wo es um technische Berufe. Ich bin selbst kein Programmierer, geht. Es geht dort unter anderem um die Vermittlung von Python, also von Programmiersprachen, von Data Analytics. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, ein sehr spannendes Produkt. Und unser Gespräch gibt viele, viele gute Insights in den Markt der E-Learning-Branche, einmal jetzt weniger aus technologischer Sicht als aus Sicht, wie Nutzeraktivierung gelingt, wie es gelingt, viele Teilnehmer durch den Kurs zu bekommen, die sogenannte Completion Rate hochzubekommen, also wie viele Teilnehmer den Kurs abschließen. Also ihr könnt viel lernen im Gespräch mit Leo und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja, moin Leo, grüß dich. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Von wo hast du dich eigentlich zugeschaltet geografisch?
Ja, Andreas, freut mich sehr, dabei zu sein. Ich bin heute in Berlin.
Ach, du bist auch in Berlin. Da hätten wir es ja auch mal wieder physisch aufnehmen können. Man hat ja, das ganz schön. Ganz verlernt, sich mal wieder mit Leuten zu treffen. Aber unser Thema ist ja ein virtuelles, insofern ist das gar nicht schlimm. Du bist Gründer und CEO von Stackfuel und vielleicht verrätst du unseren Hörern mal ganz kurz, was ihr da eigentlich macht.
Genau, also Stackfuel ist eine Online-Lernplattform für Data Analytics und Data Science, also den Fachbereich rund um Daten vom Beginner bis zum Fachexperten hin. Das heißt, wir schulen dort bei Unternehmen wirklich durch die gesamte Kette vom einfachen Mitarbeiter bis hin zum Fachexperten. Wir tun das, wie ich gerade schon gesagt habe, wirklich für Unternehmen. Also der Fokus liegt darauf, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Mitarbeitenden in die neue Welt des datengetriebenen Arbeitens zu bringen. Und das tun wir im Upskilling sowie im Reskilling. Das heißt, in verschiedenen Bereichen helfen Leuten entweder nur dabei, ein bisschen besser zu verstehen, was man mit Daten heute alles machen kann. Oder auf der anderen Seite entwickeln sie wirklich in die neuen Jobfelder des Data Analysts und des Data Scientist herein.
Und ihr seid nach meinem Verständnis ein sogenannter Pure Player. Das heißt, ihr habt von Anfang an auf E-Learning gesetzt. Also ihr habt nicht transformiert aus einer Präsenzschulung in das E-Learning, sondern ihr seid gestartet. Ist das richtig?
Das ist richtig. Wir haben 2017 gegründet und direkt gesagt, wir wollen alles online machen und wollen das auch sehr praxisnah machen. Das heißt, bei uns der Großteil passiert wirklich in der Programmierumgebung. Man codet sehr viel und das hat sehr, sehr viele Vorteile, wenn man das generell komplett online macht.
Das ist ja schon relativ früh gewesen für E-Learning. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2021. Das hat sich ja nicht nur durch Covid-19 jetzt sehr die Akzeptanz erhöht. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang noch schwierig war, das zu vermitteln. Was mich natürlich als auch interessieren würde, gab es Vorbilder, an denen man sich so ein bisschen orientieren konnte, vielleicht aus den USA, jetzt nicht nur inhaltlich, sondern eben auch von der ganzen Formatierung, von der Nutzerführung, oder habt ihr alles wirklich von Scratch an selbst gemacht?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es war wirklich so, dass wir am Anfang doch da auf sehr viel Widerstand gestoßen sind. Also sehr viele haben gesagt, nee, das müssen wir in Präsenz machen. Das geht eigentlich gar nicht digital. Und allein schon, das hat sich damals bei der ersten Investorensuche gezeigt, da wurde auch gesagt, hey, ihr habt im Gründerteam niemanden, der aus dem klassischen E-Learning kommt. Wie wollt ihr denn ein E-Learning-Format aufstellen? Und wir haben uns damals wirklich überlegt, wie können wir das neu denken? Also wir haben bewusst auf große Vorbilder verzichtet und haben natürlich hier und da mal in die USA geguckt und haben geschaut, sind vielleicht schon ein paar Jahre weiter, wie wird dort der Inhalt aufbereitet, aber wirklich vom Lernen her, das ist unser komplett eigener Ansatz. Und wir haben das einfach ausprobiert damals und glücklicherweise kam das sehr gut an. Und wie das bei uns abläuft, ist, dass du halt auf der einen Seite wirklich einen festen Starttermin hast und sozusagen jeder startet am gleichen Zeitpunkt und endet am gleichen Zeitpunkt. Wir starten in sogenannten Batches. Trotzdem kannst du das Training, dadurch, dass es komplett self-paced und digital ist, von wo du willst machen, zu wie lange du willst an einem Stück und hast sozusagen eine komplette Flexibilität, bist aber trotzdem in diesem Rahmen vorgegeben. Und wir mussten uns halt damals überlegen, ja, wie wir sozusagen diese Programmiereinheiten, im Englischen jetzt engaging, machen und haben uns da halt ein eigenes Konzept überlegt. Und das kam glücklicherweise sehr gut an, sodass wir jetzt so einen Mix haben aus, man lernt erstmal die Theorie über Texte, Videos und Quizzes und springt dann sofort in eine Programmierübung rein, kann dann sich dort sozusagen die Hände schmutzig machen und direkt mit Code arbeiten und kommt danach wieder zur Theorie. Und in der ganzen Zeit dazwischen hat man die Möglichkeit, mit Mentoren und einem Support-Team von uns zu arbeiten. Das heißt, immer wenn ich irgendwo hängen bleibe, weil das ist ja so diese große Herausforderung im E-Learning, eine Completion Rate hochzuhalten. Und da haben wir wirklich über 90%, worauf wir sehr stolz sind. Also das ist wirklich die KPI, auf die wir auch am meisten schauen, dass wir die Teilnehmenden, alle die starten, sozusagen auch bis nach hinten hin durchbringen. Und ja, wir haben das einfach mal probiert und dachten uns, wir denken das mal neu. Und das hat glücklicherweise gut funktioniert. Das war 2017 und wir haben das Konzept natürlich immer weiter verfeinert, sozusagen auf Datengrundlage, wie das Feedback war. Aber grundsätzlich hat sich von unserem Konzept jetzt gar nicht so viel verändert, wie es jetzt am Anfang war.
Und ist es jetzt ein Hybridformat, wo also asynchrone Einheiten mit synchronen Einheiten kombiniert werden? Du hast ja gerade das Thema Mentoring genannt. Und auch, weil du sagst, es ist sozusagen ein fester Zeitslot, in dem man das macht. Das klingt ja erstmal danach, dass es da auch synchrone, also Live-Schulungen, begleitete Schulungen gibt.
Es ist erstmal grundsätzlich komplett self-paced. Es gibt aber einmal die Woche ein Webinar und dieses Webinar ist aber freiwillig, ob man da dran teilnehmen will. Das heißt, das wird genutzt als sogenannte Q&A-Sessions, wo man einfach nochmal Fragen loswerden kann, ein bisschen Sparring machen kann. Und das Mentoring ist auch kein typisches, wie man es vielleicht kennt, dieses One-on-One-Mentoring, so wie wir beide jetzt gerade miteinander sprechen, dass wir das einmal die Woche tun für 20 oder 30 Minuten, sondern das ist on-request. Das heißt, ich bin gerade in einer Programmierübung, ich merke, wow, da komme ich nicht weiter, das überfordert mich gerade, ich brauche jetzt Hilfe, dann kann ich per Forum, E-Mail oder Telefon sich an unser Mentorenteam wenden und das reagiert dann direkt innerhalb von 30 Minuten. Das heißt, ich bekomme das Mentoring und die Hilfe, ja, wann ich sie brauche und sozusagen nicht festgelegt jede Woche. Und das ist ein schönes Format, weil man dadurch halt wirklich die Completion Rate sehr stark nach oben treiben kann.
Und warum ist es jetzt für euch so wichtig, dass die Teilnehmer sich in diesem festen Zeitslot bewegen? Also ich kenne das ja aus dem ganzen Bereich Webinare, dass sich sehr viel mehr Zuhörer auf ein Webinar committen, was man zu einem festen Zeitpunkt gibt, auch wenn das recorded ist, also letztendlich gefaked ist, also kein Live-Webinar. Ist es auch hier so, dass die Teilnehmer das Gefühl haben, wenn sie das jetzt nicht machen, dass sie rausfliegen oder ja auch dann tatsächlich rausfliegen?
Genau, es hat so eine psychologische Komponente und wir haben zeitgleich so ein Training Operations Team. Und dieses Training Operations Team kann man sich vorstellen wie so ein Customer Success Manager, der für jeden einzelnen Teilnehmenden da ist. Das heißt, wir haben ein Dashboard, auf dem wir wirklich sehen, wie weit ist wer gerade fortgeschritten, wo hängt er vielleicht fest, wo braucht er vielleicht Hilfe. Und ich sag mal, durch dieses feste Setup, dass ich weiß, das startet heute, ich bekomme E-Mails da drumherum, es gibt ein Kickoff-Webinar, das gibt schon so eine gewisse Verbindlichkeit. Und gerade im Online-Lernen ist es so, dass am Anfang ist eine sehr hohe Motivation da. Jeder denkt, yes, ich will das lernen, ich habe mich da eingeschrieben, ich habe mich dafür eingesetzt. Und dann kommt man aber sozusagen zu den ersten Schwierigkeiten und merkt, wow, es ist doch nicht so einfach, weil es sind schon anspruchsvolle Trainings. Und dann hilft das schon, wenn man in so einer Peer-Gruppe ist und einfach merkt, alles klar, alle anderen starten jetzt anscheinend mit dem Content von Woche 2. Ich bin mit dem Content von Woche 1 noch nicht durch. Und wir wollen aber diesen Druck sozusagen, dass er schon da ist, ja, das ist so ein positiver Druck, und haben aber durch das Mentoring und das Training Operations Team auch diese positive Bestärkung, dass wir auf die Person wirklich zugehen können und fragen, hey, schau mal, du hängst gerade ein bisschen hinterher, woran liegt es denn? Können wir dich irgendwie unterstützen? Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass das gar nichts mit dem Training zu tun hat, sondern dass das einfach, man hat ein neues Projekt in der Arbeit reinbekommen oder es ist irgendwas privat passiert oder wie auch immer. Und dafür haben wir zum Beispiel so Pufferwochen eingebaut. Das heißt, während des festen Ablaufplans gibt es auch sowas wie Urlaub, wo man einfach sagt, da sind 2 Wochen kein Training und in der Zeit kann man dann wieder aufholen. Und so sind wir ständig mit den Teilnehmenden in Kontakt und haben so einen Mix aus diesem positiven Druck der Peer-Gruppe sowie unserer Unterstützung, sodass sie dann wirklich motiviert sind, durch das Training durchzugehen.
Und inwiefern sind das jetzt auch Erfahrungswerte? Seid ihr von Anfang an so gestartet Oder habt ihr eben auch Probleme gehabt in der Completion, dass ihr gesagt habt, ja, wir müssen da ein bisschen optimieren, um diese Motivation eben positiv beeinflussen zu können?
Also die Completion Rate war glücklicherweise von vornherein sehr hoch. Die hat sich über die Jahre noch weiter gesteigert. Also jetzt mit knapp über 90% ist sie schon sehr, sehr hoch. Wir sind mal, glaube ich, gestartet bei knapp unter 80. Aber wir haben das Format natürlich ständig angepasst. Ich kann mal ein Beispiel machen. Am Anfang haben wir für jede Firma ein eigenes Batch gestartet. Also es war nicht so, dass jemand von Daimler, jemand von Vodafone, jemand von der Telefonica alle in einem Batch zusammen waren und gestartet sind, sondern für jede Firma haben wir es einzeln gemacht, weil unser Gedanke war, oh, Telefonica will ja bestimmt nicht, dass Vodafone zeitgleich sozusagen die Mitarbeitenden in einem Batch sind. Und das hat sich aber als falsche Annahme herausgestellt, sondern es war eher so, hey, ist doch super gut, wenn die zusammen starten, dann gegebenenfalls entsteht auch ein Austausch und so weiter und so fort. Ja. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir die dann gemischt haben und dass die Motivation dadurch größer wurde, weil es auf einmal, weil man halt in so einem Kickoff-Seminar zum Beispiel nicht irgendwie 10 gleiche Kollegen gesehen hat, die man schon kennt, sondern vielleicht 100 Personen aus den unterschiedlichsten Unternehmen und man sich vielleicht auch da an der Stelle so ein bisschen beweisen will. Also das heißt, von der Completion Rate her waren wir von vornherein recht hoch. Was das Format angeht, da gibt es natürlich einen riesen Lerneffekt und zwar mit jedem Teilnehmenden, der durch das Training geht, bekommen wir wieder Feedback zum Content. Ne? Also das heißt, auf der einen Seite durch die Daten, dass wir sozusagen sehen, wo macht jemand Fehler, warum macht er Fehler, wie lang braucht er für die Bearbeitung diese Einheiten, zum anderen aber auch qualitatives Feedback. Das heißt, nach jeder, in der Hälfte des Trainings und am Ende des Trainings machen wir immer eine Evaluation und befragen wirklich, was fandest du daran gut, wo hattest du Probleme, was hättest du dir gewünscht, welches Format hättest du erwartet. Und somit lernen wir mit jedem Teilnehmenden und einmal pro Quartal tun wir alle, also im Team, tun wir sozusagen alle diese Learnings wieder zusammenführen und lassen die wieder in die Produktweiterentwicklung einfließen. Und so hat sich auch jedes Training, was jetzt vielleicht auch schon 2 Jahre alt ist, entwickelt sich sozusagen jedes Quartal auch weiter.
Und sag mal, der Austausch jetzt der Teilnehmer untereinander, wie kann man sich das vorstellen? Sind das, habt ihr da irgendwelche Community-Foren eingesetzt? Oder macht ihr das über offene Plattformen, WhatsApp-Gruppen?
Tatsächlich ist das jetzt noch Zukunftsmusik bei uns. Also bei uns ist wirklich die starten zwar zeitgleich, die nutzen auch ein gleiches Forum. Also der größte Austausch findet über das Forum aktuell statt. Aber es liegt nicht in unserem Fokus, das zu fördern. Wir merken aber, dass das etwas ist, was wir wollen. Also wir wollen mehr Community bilden, wir wollen die Leute mehr vernetzen, wir wollen mehr Success Cases unter den Firmen austauschen. Das heißt, das ist auf der Roadmap für dieses und für nächstes Jahr, da verschiedene Angebote zu schaffen. Und das ist vielleicht auch so, wir sind ja aus diesem B2B-Gedanken gestartet und sind auch eigentlich nur im B2B-Bereich aktuell unterwegs. Und ich glaube, wenn man da jetzt nach Beispielen guckt, die Bootcamps beispielsweise, die machen das ja super. Also da, wenn du da startest, du bist zugehörig zu dieser Gruppe, du hast einen großen Austausch mit deinen Peers und da wollen wir noch hin. Und das war aber aus dem Start heraus, weder von den Teilnehmenden noch von den Firmen war das irgendwie so der Riesenwunsch. Es ging eher darum, wenn jemand in das Training reingeht, soll er hinten raus auch geschult rauskommen. Und das war erstmal unser Fokus. Und jetzt der nächste Step ist da doch, diese Community nach hinten raus auch auszubauen. Und das hat auch einen besonderen Hintergrund, den ich da vielleicht noch nennen kann, warum das jetzt gerade in den Fokus rückt. Wir sind Ende des Jahres sind wir in den Bereich der geförderten Weiterbildung auch eingestiegen. Das heißt, wir helfen Personen mit Bildungsgutschein, die gerade arbeitssuchend sind oder die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, in einen neuen Job hinein. Und da hilft es natürlich ungemein, wenn man da auch eine Community hat. Ne? Und das Ganze können wir natürlich dann auch auf B2B übertragen.
Und wie kann man sich das Ganze technisch vorstellen, wenn ihr diese Kick-Off-Sessions habt, diese Webinare? Macht ihr das jetzt auch über Zoom oder habt ihr da eine eigene Technologie?
Genau, nee, wir machen das tatsächlich über die typischen Plattformen, das heißt ein Zoom, ein GoToWebinar und ein Teams. Teilweise haben wir dadurch, dass es bei Firmen Einschränkungen gibt, je nachdem aus welchen Batches oder aus welchen Firmen die Leute in den Batches sind, müssen wir sogar zeitgleich über die einzelnen Tools das laufen lassen. Grundsätzlich ist aber eine ganz normale Webinar-Software.
Okay, gut. Ja, der Einstieg jetzt in das B2C-Geschäft und auch den Bildungsgutschein wird mich auch mal interessieren. Ist das für euch jetzt, seht ihr da eine große Perspektive? Wie seht ihr gerade die Offenheit der Jobcenter für digitale Weiterbildung?
Ja, sehr gute Frage. Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich dann noch ganz anders drauf geantwortet. Bei uns war das so, 2020 war ja kein leichtes Jahr für die gesamte Learning-Branche. Man hört ja immer, E-Learning boomt. Bei uns war es im Quartal 2 und Quartal 3 letzten Jahres auch nicht so, dass die Budgets auf einmal riesig bei den L&D-Abteilungen wurden, sondern die sind ja eher geschrumpft. Und was wir gemacht haben an der Stelle ist, wir haben uns auf Unternehmen dann sozusagen konzentriert, die wirklich in Bereichen sind, wo Corona nicht so einen großen Einfluss hat. Wir haben aber auf der anderen Seite auch geguckt, was passiert makroökonomisch auf der anderen Seite. Und was typischerweise passiert ist, wenn der Staat, beziehungsweise wenn Unternehmen weniger für Bildung ausgeben, springt der Staat meistens ein und fördert das. Und wir haben verschiedene Kooperationspartner, die da schon aktiv sind, beispielsweise Randstad oder das Institut für berufliche Bildung, die da schon sehr lange auf diesem Markt unterwegs sind, haben uns mit denen ausgetauscht. Und ja, da kam auch das Feedback, dass es relativ schwierig ist, diese digitalen Formate zertifizieren zu lassen, ne? Dafür braucht man ja so eine AZAV-Zertifizierung. Und wenn man die hat, darf man das anbieten, sodass dann Personen mit Bildungsgutschein bei uns die Trainings auch absolvieren können. Also wir müssen als Träger zertifiziert sein und jede Maßnahme muss auch nochmal zertifiziert werden. Und das hat uns ungefähr 8 Monate gekostet, bis wir sozusagen da waren. Da waren 2,5 Leute Vollzeit dran und haben diese Zertifizierung durchgeführt. Und wir sind das einer der wenigen Anbieter, die so ein Format, wie wir es haben, also ein komplettes Self-Paced-Format mit gewissen, ja, sozusagen persönlichen Komponenten, sind wir einer der wenigen, die das anbieten. Und ich glaube, da bewegt sich gerade sehr viel. Also was ich auch schon mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel diese Zertifizierungshürden ein bisschen fallen werden. Also nicht mehr für in jedem Bundesland ist es so, dass man immer diese harte AZAV-Zertifizierung benötigt, sondern es ist auch so, dass teilweise komplett neue, innovative Formate, die so vielleicht gar nicht zertifizierungsfähig wären, unter Umständen aufgenommen werden können. Aber generell lässt sich sagen, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Der Großteil findet immer noch in Classroom oder jetzt in so einem Flipped Classroom statt.
Und wenn man diese Zertifizierung einmal hat, wie würdest du jetzt nach den ersten Erfahrungen beurteilen, wie dann auch der Zustrom ist? Also das ist ja wahrscheinlich im B2B-Bereich, ist es ja klassisches Sales-Geschäft, ja, ihr akquiriert Accounts und macht wahrscheinlich da Unternehmenstarife. Aber über die Agentur für Arbeit ist das ja über den Bildungsgutschein. Das heißt, die Leute müssen euch ja finden. Das heißt, das läuft dann ganz klassisch über Suchmaschinenmarketing. Oder sind das dann auch die Bundesagenturen für Arbeit, die lokalen Einrichtungen, die euch dann letztendlich im Katalog aufnehmen?
Du hast es eigentlich schon beantwortet. Also es gibt einmal so dieses übergreifende Kursnet. Das ist sozusagen diese große Plattform von der Arbeitsagentur. Da sind wir gelistet und da kann jede Person mit Bildungsgutschein oder da können wir uns jetzt auch einfach einloggen, können suchen und finden dann verschiedene Angebote. Ja, und dann kann das ist ein freier Markt. Ja, das heißt, jeder Teilnehmende kann sich dann was aussuchen und mit dieser Idee, dass er gerne diese Weiterbildung machen wollen würde, geht er zu seinem Berater bei der Arbeitsagentur und der prüft das dann, ne, ob das passt. Passen die Voraussetzungen etc. Und dann fängt ein relativ bürokratischer Prozess an, dass dieser Bildungsgutschein geprüft wird, genehmigt werden muss. Wir müssen verschiedene Sachen ausfüllen. Und am Ende ist für das Jobcenter besonders wichtig, wie ist die Placement-Rate danach? Also sozusagen die Personen, die wir ausbilden, können die danach besser einen Job finden, ne? Das ist denen ihre Haupt-KPI. Und das heißt, das Marketing läuft zum einen über dieses Kursnet, zum anderen aber auch über Online-Marketing, wie du es gesagt hast. Das heißt, dass wir genau über Suchmaschinen, über Social Marketing Zielgruppen identifizieren, die vielleicht an diesem Training Interesse haben könnten und die dann entsprechend informieren. Und was bei uns noch als drittes Standbein dazu kommt, sind halt unsere Partner, ne? Also ich habe ja vorhin schon das Institut für berufliche Bildung genannt. Das ist natürlich ein Unternehmen, das schon wirklich Jahrzehnte in diesem Bereich unterwegs ist, sehr, sehr viel Erfahrung hat, direkte Ansprechpartner hat, Informationsveranstaltungen macht und die haben natürlich die Möglichkeit, dann uns zu platzieren und das machen wir gemeinsam und das bauen wir auch dieses Jahr noch viel stärker aus.
Wenn man diese drei Säulen jetzt mal nebeneinander betrachtet, also Partnering, Agentur für Arbeit und direkte Kundenakquisition, wie verhalten sich die Säulen zueinander ungefähr prozentual?
Genau, also da wir jetzt erst Ende des Jahres damit gestartet sind, ist es, glaube ich, dafür für eine Analyse noch ein bisschen früh. Die Datenbasis ist ein bisschen dünn. Gerade ist es so, dass wirklich, also organisch über das Kursnet, das funktioniert schon sehr gut. Also man merkt, es wird danach gesucht. Also das Thema Daten ist heiß. Man sieht dort Karrieremöglichkeiten, deswegen interessiert man sich dafür. Das Thema Partner, das haben wir sozusagen letztes Jahr im Vorfeld schon angestoßen, hat sehr gut funktioniert. Also da würde ich sogar sagen, dass es ungefähr 50-50 war. Und Online-Marketing sind wir jetzt in diesem Bereich erst gestartet, gerade vor 2 Wochen da den Kickoff gemacht. Da kriegen wir relativ schnell und einfach viele Kontakte, die sich erstmal für das Thema interessieren. Was ich jetzt noch nicht gerade sagen kann, ist, wie hoch dann die Conversion Rate ist. Also für wie viele Personen das Training wirklich passt. Weil man muss auch sagen, dass bei uns die Trainings, die sind ja schon, also da geht es um Mathe, um Statistik, Programmieren lernen. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen erstmal sexy an, aber man muss sich dann wirklich sicher sein, dass ich dann diese 3 bis 8 Monate ja wirklich durchziehe und mich da wirklich reinfuchse. Und da gibt es, und das ist uns auch ganz wichtig, ne? Weil, wie gesagt, für uns ist diese Completion Rate eine super wichtige KPI, weil wir wollen nicht einfach ein Training verkaufen und am Ende nutzt es keiner oder fällt dann da gnadenlos durch, sondern wir wollen, dass die Personen da wirklich rausgehen und mit dem Training was anfangen können. Und deswegen qualifizieren wir das auch mit einem entsprechenden Test vor. Mhm.
Ja, lass uns auch, ein gutes Stichwort, weil du sagst, die Inhalte sind teilweise auch sehr komplex. Lass uns auch mal ein bisschen über die Formatierung sprechen, also die Präsentationsform. Wie, das ist jetzt eine Audioaufnahme, aber trotzdem kannst du ja vielleicht mal versuchen zu beschreiben, wie das aussieht. Gibt es dort Moderatoren, die eine bestimmte Funktion haben? Wie viel davon ist Screencasting, also aufgezeichneter Bildschirm? Wie viel ist klassische Frontalaufnahme, vielleicht auch mit Folien? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also wir versuchen immer so einen 90% versus 10% Ansatz zu fahren. Das heißt 90% Praxiswissen bzw. Anwendung. In unserem Fall ist das Programmierübungen und 10% Theorie. Und diese 10% Theorie teilen sich dann auf einmal auf Texte, Videos und interaktive Lerneinheiten, was so eine Art Quizzes sind, Zuordnungsaufgaben etc. Und dann natürlich noch dieses Webinarformat. Und das Webinarformat ist tatsächlich das kleinste und die Aufteilung zwischen Text, Video und Quiz ist relativ gleich. Also, dass man da immer durch so einen Flow kommt, dass man da schon gewohnt ist, okay, ich schaue mir jetzt erstmal das Video an, verstehe grundsätzlich, um was es geht. Danach lese ich nochmal einen tiefergreifenden Text, um ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Dann mache ich sozusagen eine Quizaufgabe oder irgendwas, was mich ein bisschen näher daran bringt, dass ich sozusagen leicht praktisch angewendet habe. Und danach steige ich dann wirklich in die Programmierübung ein. Und innerhalb dieser Programmierübung ist es so, wir haben da eine eigene Technologie entwickelt, die nennen wir Data Lab. Und was die letzten Endes macht, ist, man kann sich ein bisschen vorstellen, wie so ein interaktives Programmierlernbuch. Ja, das heißt, wenn du schon mal von O'Reilly oder so ein Programmierlernbuch gesehen hast, dann ist es so, da ist sehr viel Erklärungstext erstmal da und dann kommt ein Code. Und normalerweise müsstest du jetzt dein Buch neben deinen Rechner legen und müsstest dann diesen Code eingeben und müsstest schauen, wenn du dann auf Enter drückst, was passiert. Ja? Und bei uns ist es so, dass das alles in einer Technologie ist. Das heißt, ich lese den Text und direkt danach ist sozusagen schon ein Programmierfeld und dann lerne ich Schritt für Schritt die einzelnen Programmierschritte. Das heißt, ich mache das erstmal sehr isoliert voneinander. Und das mache ich, also kannst du dir so vorstellen, dass so eine Programmierübung ungefähr 40 Minuten geht. Dann mache ich erstmal für 20 Minuten verschiedene Schritte und am Ende die letzten 20 Minuten muss ich dann in einem Mini-Projekt, muss ich diese Schritte zusammenbringen und einen gewissen Transfer erbringen. Ja, und innerhalb dieser Übungen versuchen wir halt immer Industrie-Cases zu behandeln. Also, dass wir nicht irgendwie aus der grauen Theorie kommen. Also, im Data Science und Data Analytics gibt es so ganz viele Beispiele, die frei im Netz verfügbar sind, die sozusagen jeder schon kennt. Ja, also beispielsweise im Machine Learning ist es so, wie unterscheidet die Maschine automatisch zwischen Katzen und Hunden? Das ist so ein Beispiel, was man ganz viel sieht, ne, und auf ganz vielen offenen Plattformen hat. Und wir versuchen genau das nicht zu machen, weil das ist halt fernab von der Realität des Teilnehmenden, der in seinem Beruf jetzt mit der Technologie arbeiten muss. Das heißt, wir haben dann immer Beispiele von Firmen, wo wir sozusagen ein Szenario aufmachen. Man arbeitet sich in dieses Szenario ein und muss dann eine Lösung erarbeiten. Um ein Beispiel zu machen, jetzt aus dem Data Analyst Training, kriegt man zum Beispiel die Aufgabe, dass der Marketing-Chef seine Marketing-Manager aufträgt, hey, ich will jeden Morgen eine automatisierte Analyse bekommen, wie die verschiedenen Kampagnen laufen. Und dann ist die Aufgabe, die man da drin lösen muss, dass man ein Skript schreibt, das aus einer Datenbank Daten zieht und das automatisiert jeden Morgen dem Chef zuschickt. Ne? Und das wäre so ein klassisches Beispiel, wo sich dann auch ein Marketer wiederfinden kann.
Das heißt, diese Übungen finden dann aber schon in einer realen Softwareumgebung statt. Das heißt, da verwendet der Schüler schon das, womit er auch später arbeitet.
Genauso ist es. Also wir haben alle diese Tools in den Browser gepackt. Bei uns geht es ja um die Python-Programmierung, ja. Also eine Open-Source-Programmiersprache. Und wir stellen zur Verfügung die Programmierumgebung selbst, die Datensets, die man dafür braucht, und die Rechenpower. Das heißt, jeder Lernende bekommt so eine kleine Serverinstanz zur Verfügung gestellt, auf dem er die gesamte Rechenpower hat. Das heißt, er muss sich weder etwas auf dem Rechner installieren, noch muss dieser Rechner besonders leistungsfähig sein, weil die ganze Rechenarbeit in diesen Big Data Operationen passiert halt über einen Server, den wir zur Verfügung stellen. Und das ist im B2B-Kontext ganz wichtig, weil dort eine Fremdsoftware zu installieren, mit Daten vielleicht aus der Firma zu arbeiten, das kann schnell zu Problemen und Einschränkungen führen. Und deswegen war unser Ansatz von vornherein, dass wir so eine virtuelle Umgebung haben, in der ich das alles vorfinde und direkt die Datenanalyse starten kann.
Was mich jetzt auch mal interessieren würde, wenn du jetzt so zurückguckst auf die letzten 4-5 Jahre, welche Fehler habt ihr eigentlich gemacht? Also wo habt ihr wirklich auch falsche Annahmen getroffen oder seid in eine falsche Richtung gelaufen, die ihr dann teilweise korrigieren musstet? Also jetzt in der Präsentation, in der Technologie, in der Teilnehmeraktivierung oder damit es nicht so negativ klingt, wir müssen ja nicht über Fehler sprechen, sondern wo habt ihr Optimierungspotenziale gefunden und konntet dann wirklich das Produkt und damit auch diese für euch ja so wichtige Completion Rate einfach nochmal nach oben kriegen?
Ja. Nee, also auf jeden Fall, das eine habe ich vorhin schon genannt und das war wirklich auch das Größte, war wirklich dieses, dass wir immer in Company-Batches starten, anstatt wirklich alle zusammenzupacken. Das war das Learning Nummer 1. Das Learning Nummer 2 war, wir hatten diese Webinare vorher sehr viel stärker eingebunden. Das heißt, es war ein Pflichtformat, das war um eine feste Uhrzeit, etc. Und da haben wir gemerkt, das beißt sich einfach mit diesem Self-Paced-Format. Ja? Auf der einen Seite bist du vollkommen flexibel, wann du es machst und dann hast du aber montags um 9, wo du vielleicht ein anderes Meeting hast, immer dieses Webinar. Das heißt, wir haben das ein bisschen entzerrt. Ich würde sagen, das waren schon mal zwei Änderungen, die wir gemacht haben. Und das Dritte, das kann ich jetzt gar nicht so benennen, ich würde das eher kategorisieren. Ich habe das ja vorhin gesagt, dass wir mit jedem Teilnehmenden oder jeder Teilnehmenden lernen, wo es hakt, ne? Also wo macht man besonders viele Fehler, etc. Und da fragen wir dann auch wirklich direkt nach Feedback und sagen, hey, das Format, was wir dir jetzt angeboten haben, zum Beispiel, das war ein Text, den du lesen musstest, hat das für dich gepasst? Und da kriegen wir halt dann zum Beispiel das Feedback, diese Einheit, die war wirklich so schwer zu verstehen im Textformat, da hätte ich gerne nochmal einen externen Verweis gehabt. Oder wenn ihr das als Video gemacht hättet oder wenn ihr dort einfach mehr Zeit drauf verbracht hättet, ne? Und das ist natürlich das Tolle, wenn man so ein Online-Training hat und dieses Feedback direkt in der Online-Umgebung gegeben werden kann, kann man direkt daran lernen. Und wir entwickeln den Content ja komplett selbst. Das heißt, wir haben ein eigenes Data Science-Team, das sind knapp 10 Personen aktuell und die haben zwei Hauptaufgaben. Die eine Aufgabe ist, neuen Content zu entwickeln und bestehenden Content weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite das Mentoring der Teilnehmenden. Das heißt, die kriegen nicht nur das Feedback über die Plattform, sondern die reden auch mit jedem Teilnehmenden direkt. Das heißt, wenn sie dann zum Beispiel am Ende des Trainings, wenn wir das auch dann zertifizieren, ist nochmal so ein Interview mit einem Data Scientist innerhalb des Trainings. Das heißt, man tut so ein Projekt vorstellen. Und da fragen wir natürlich dann auch, wie hat dir das Training gefallen? Was fandst du besonders gut? Was gibt es für Verbesserungsmöglichkeiten? Das heißt, dieser Feedback-Loop wird eigentlich bei jedem Individuum, aber auch bei uns als Firma immer wieder angestoßen, sodass wir da immer wieder Kleinigkeiten sehen, die wir verändern. Und ich würde sagen, diese schnelle Umsetzung der Kleinigkeiten führt dann dazu, dass man sehr schnell eine insgesamte Verbesserung des Trainingsformats vorfindet.
Diese, ich nenne sie mal Live-Komponenten oder auch der persönlichen Betreuung sind ja auch kostenintensiv. Das heißt, ihr hättet ja die Möglichkeit, deutlich niedrigpreisiger zu arbeiten, wenn ihr das Ganze voll automatisiert macht, also 100% 24/7 vorproduziert und automatisiert, wo ja dann letztendlich auch die Technologie, das wäre auch eine Frage so ein bisschen in die Zukunft, euch ja noch helfen müsste, das Ganze jetzt auch mehr zu automatisieren in der Aussteuerung, in der Auswertung. Ich will jetzt nicht hier über künstliche Intelligenz sprechen, aber letztendlich das Feedback auf zu einem Teilnehmer, wo er hakt, das können ja auch Maschinen machen. Deshalb zwei Fragen dazu. Die erste ist, ist das die Zukunft auch für euch, noch mehr zu automatisieren? Und die zweite ist, welche Komponenten siehst du aber trotzdem als unverzichtbar an in der persönlichen Betreuung? Also wo muss es dann eben doch diese Live-Komponente noch geben, um die, ja, eigentlich letztendlich den notwendigen Qualitätslevel auch zu erreichen, den ihr braucht?
Ja, sehr gute Frage. Also ich würde das mal verallgemeinern, das ist überall so, wo KI und Daten gerade im Einsatz sind, ist die KI oftmals ein Assistenzsystem, ja, und hilft einfach effizienter zu arbeiten. Und so sehen wir das auch. Wir haben auch zwei EU-Forschungsprojekte, in denen wir involviert sind. Da geht es einmal um ein Intelligent Tutoring System, also genau das, was du angesprochen hast, dass sozusagen mehr automatisierter Support und Hilfe gegeben werden kann. Und auf der anderen Seite ist das Thema Learning Analytics bei uns ganz wichtig, ne, aus dem wir auch wieder Rückschlüsse anonymisiert ziehen können und daraus dann das Produkt verbessern können. Und so mit Blick in die Zukunft ist es so, wir glauben, dass dieser Human Touch, so nennen wir das intern, wichtig bleibt, weil am Ende hat Lernen doch viel auch mit der Person zu tun, von der du lernst und wie sie das entsprechend vermittelt. Wir versuchen das aber sehr effizient zu machen. Das heißt, um das jetzt auch nochmal vielleicht ein bisschen weiter aufzuzeigen, man hat natürlich am Anfang hat man dieses Kick-Off-Webinar, wo man die verschiedenen Personen aus dem Data Science-Team kennenlernt. Immer wenn man eine Frage hat, lernt man diese Person kennen und am Ende, wenn es zur Zertifizierung kommt, ist man auch wieder mit den Personen in Kontakt. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass ein Teilnehmender, der jetzt über 3 Monate bei uns im Training ist, irgendwie alle 2 Stunden bei uns eine Anfrage stellt und dann in einen Call geht. Dann ist es eher so, wenn ich innerhalb einer Woche lerne, dann komme ich vielleicht einmal an einen Punkt, wo ich eine Frage habe. Und diese Frage bezieht sich ja immer auf unseren Lerncontent. Das heißt, in den meisten Fällen ist das keine neue Frage, sondern es ist eine Frage, die wir schon mal beantwortet haben. Das heißt, an der Stelle können wir natürlich darauf zurückgreifen, dass wir, wir gucken dann, wo kommt die Person her? Ist das vielleicht eher ein Ingenieur oder ist das eher ein BWLer? Also wie denkt der? Wo kommt der vielleicht her? Was hat der schon für Erfahrung? Und wie kann ich das der Person besser vermitteln? Wenn das jetzt jemand ist, der aus der Excel-Welt kommt, versuche ich dir vielleicht das zu beschreiben. Hey, stell dir mal vor, wie du das in Excel gemacht hättest. Jetzt hier in Python machst du es einfach ein bisschen anders. Etc., etc. Wenn das jetzt jemand ist, der eher aus der Mathematik kommt, geht man vielleicht eher diesen mathematischen Ansatz. Na, aber das lernen wir ja mit jeder Anfrage auch. Also nicht nur während des Trainings sammeln wir Daten, natürlich auch mit jeder Anfrage verstehen wir immer besser, was mögliche Fragen sind und können die sehr effizient beantworten. Das heißt, wir sehen das aktuell, bauen wir sozusagen diese Assistenzsysteme weiter aus und ich bin auch der Meinung, dass das immer effizienter wird, dass es aber komplett übernommen wird von der Maschine, also dass man zum Beispiel diesen Mentoring-Call komplett sozusagen jetzt mit Siri macht, daran glaube ich jetzt in den nächsten 10 Jahren noch nicht.
Okay, vielleicht so am Ende würde mich nochmal interessieren, ja, du hast ja gesagt, ihr arbeitet sehr viel auch mit etablierten Partnern zusammen, Institut für betriebliche Bildung hattest du genannt, Randstadt. Was ist denn eigentlich deren Sicht selbst auf das Partnering mit Digitalanbietern? Denn ich kann mir vorstellen, dass die auch sehr stark mit Präsenztrainern arbeiten. Das sind ja auch gewachsene Beziehungen. Und natürlich gibt es da jetzt ja auch ein gewisses Wettbewerbsverhältnis, nicht? Wer das Ganze sozusagen als Online-Training aufzieht, ist ja ein Wettbewerber gegenüber den vielen immer noch auch selbstständigen Präsenztrainern, die ja sicherlich auch mit solchen Angeboten, also jetzt inhaltlich, wie ihr sie habt, im Markt unterwegs sind. Wie sehen euch eure Partner dort sozusagen als weiteren Partner, der jetzt in der Covid-19-Krise natürlich jetzt mal der bessere Partner ist, ja, weil ihr einfach funktioniert, unabhängig davon, ob jetzt Lockdown ist oder nicht. Und wie sehen jetzt auch diese Institute, diese etablierten Institutionen, wie sehen die eigentlich aus deiner Sicht die Zukunft ihres Angebots und damit auch der Organisation von betrieblicher Weiterbildung?
Ich versuche mal vorne anzufangen mit, wie wir da zusammenarbeiten und warum wir das tun. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Haufe Akademie sehr eng zusammen oder mit Heise Medien, ja, Deutschlands größtem IT-Verlag oder Publisher. Das heißt, die haben.
Aber dann die sind dann Reseller für euch oder was ist deren Funktion?
Genau, die sind jetzt in der aktuellen Phase Reseller. Ja, also das heißt, die vertreiben unsere Trainings an ihre Zielgruppe weiter und für sie ist das halt eine Portfolioerweiterung. Ja, das heißt, sie haben gewisse Angebote und sind jetzt aber in diesem Bereich noch nicht so super stark unterwegs. Bei Haufe fällt das zum Beispiel unter den Bereich New Jobs, ja, wo jetzt ganz viele verschiedene Sachen aufgebaut werden. Ja, sei es UX Design oder Data Analytics und Data Science und Data Analytics und Data Science wird halt mit uns gemacht. Und man muss sich das schon so vorstellen, das Lernformat, wie wir es anbieten, wenn das jetzt ein vergleichbares Unternehmen anbieten wollen würde, dann müsste man da schon so ein Team von, ich sag mal, 20, 25 Personen zusammenstellen. Das müsste erstmal ein On-Ramp bekommen, man müsste es rekrutieren. Also da entstehen schon sehr, sehr viele Kosten, bis das erstmal anläuft. Und wir versuchen dann halt einfach ein sehr attraktives Modell zu finden, dass sich das für beide Seiten lohnt. Und das ist uns bisher auch gelungen. Und warum machen die das? Zum einen Portfolioerweiterung und zum anderen natürlich auch, um zu gucken, wie funktionieren so Formate denn? Ja, wenn man das jetzt bisher noch weniger macht, ist es natürlich auch spannend zu sehen, wie kommt das an? Und was man auch sagen muss, wir kennen natürlich unsere Zielgruppe, also die L&D-Kolleginnen und Kollegen der großen Konzerne. Wir haben da natürlich ein bisschen anderen Blick drauf, wie wir unsere Lösung sozusagen dort platzieren können und was sozusagen die Beweggründe sind, als es vielleicht für das klassische Präsentationstraining oder irgend sowas Training ist. Und wir versuchen da halt einen optimalen Mix zu finden zwischen der Zielgruppe, die schon da ist, zu der eine gute Beziehung mit diesem Reseller und dieser Brand besteht und auf der anderen Seite mit unserer Fachexpertise. Und so platzieren wir uns auch. Also das heißt, wenn wir zusammen mit einem Kunden mit der Haufe-Gruppe zusammenarbeiten, dann ist natürlich die große Brand der Haufe, die sehr viel Verlässlichkeit ausstrahlt da und der man einfach schon sehr lange vertraut. Und auf der anderen Seite dieser sehr innovative Ansatz des Startups aus Berlin, das sich nur mit diesem Fachthema beschäftigt. Und so versuchen wir dann einen optimalen Mix zusammenzubringen. Jetzt die andere Frage, wie wird es bei denen in Zukunft weitergehen? Also ich glaube schon, dass hier die Corona-Zeit doch einen großen Wandel hervorrufen wird. Also da haben jetzt natürlich viele auch rumprobiert mit Online-Formaten, wo man vorher vielleicht gesagt hat, das kann online nicht funktionieren, das müssen wir in Präsenz machen. Und das sehen wir gerade sehr stark, dass da natürlich immer mehr Online-Formate gemacht werden. Ich sehe jetzt allerdings noch so einen starken Zwischenschritt. Also man versucht sehr stark, und es ist auch logisch, bestehende Formate, wie es jetzt sozusagen die Präsenzpräsentation ist, in so ein Format wie eine Zoom-Konferenz überzubringen. Und da macht man natürlich seine Learnings und merkt, die Leute werden müde. Ich kann kein Seminar, was ich vielleicht vor Ort 6 Stunden mache, ich kann nicht 6 Stunden hintereinander eine Zoom-Session machen. Das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, das wird sich anpassen und da wird es einige Zwischenschritte geben. Und das erwarte ich eigentlich von 2021 und Anfang 2022, dass man dort noch weitere Zwischenformate sieht. Und dann glaube ich, und das sieht man auch schon, dass ganz viele im Hintergrund natürlich an eigenen E-Learning-Plattformen arbeiten, die auch nochmal, die sehr innovativ sein werden, so auch das, was ich schon gesehen habe. Und deswegen glaube ich, das gibt einen unglaublichen Push für die gesamte Branche. Und du hast es anfangs angesprochen, irgendwie, wie attraktiv ist das für die Partner, mit euch zusammenzuarbeiten? Ich glaube, dass dieser E-Learning-Markt kein Winner-Takes-It-All-Markt ist, sondern es ist ein großer Markt, in dem man ja am Ende im Blick haben sollte, was der Kunde braucht. Und der Kunde wird sich dafür entscheiden, wo er die beste Lösung bekommt. Und wenn das in Kooperationen gut ausgeliefert werden kann, ist das gut. Wenn es zum gleichen Themengebiet verschiedene Formate gibt, wird für den einen Kunden und für den einen Teilnehmenden das eine Format besser funktionieren und für den anderen ein anderes Format. Und deswegen, wir sind da sehr, sehr partnerschaftlich aufgestellt. Mhm.
Letzte Frage, Leo. Ihr macht das ja nur für Erwachsene. Warum, oder vielleicht habt ihr es ja vor, warum macht ihr das nicht auch für Jugendliche? Ich sehe das jetzt bei meinen eigenen Kindern, dass das natürlich an den Schulen überhaupt nicht stattfindet. Es gibt ja in Potsdam, kennst du natürlich auch, das HPI, die immer diese Python-Kurse auch für Jugendliche machen. Die sind, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe mal versucht, da meinen Sohn anzumelden, hat aber verpeilt, daran teilzunehmen. Ist das nicht auch für euch ein spannendes Feld?
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, allein schon von der Motivation, was man da bewegen kann. Ne? Insgesamt ist es aber so, als so junges Unternehmen, wie wir es sind, wir sind jetzt 32 Mitarbeitende hier in Berlin, muss man sich natürlich fokussieren. Und unser Fokus gilt absolut den Unternehmen. Ja, also, dass wir einfach verstehen, was brauchen die, was für Formate wollen die haben und was müssen wir von unserer Seite aus liefern, damit das eine gute Zusammenarbeit ist. Der zweite Schritt ist jetzt weiter in Richtung B2C zu gehen, also Stichwort Bildungsgutscheine, hier Personen zu helfen, in Arbeit zu kommen. Und danach ist natürlich für uns Studenten, Schüler etc. sehr sehr spannend. Ein Stichwort, was ich da vielleicht nennen kann, ist die Datenstrategie der Bundesregierung. Die ist ja vor kurzem veröffentlicht worden. Und da ging es ja auch wirklich darum, dass wir an allen Enden wirklich helfen müssen, das mit in die Grundbildung hereinzunehmen. Und die Grundbildung fängt halt in der Schule oder auch schon im Kindergarten an. Und da sind wir auch in Gesprächen. Ich engagiere mich da auch viel politisch und versuche da das Know-how, was wir haben, von unseren Erfahrungen weiterzugeben, damit das damit einfließen kann. Und da sind wir auch in verschiedenen Gesprächen, Sachen einzubringen. Aber jetzt sag mal, aus der geschäftlichen Perspektive ist es für uns jetzt kein Feld, was wir in Kürze erschließen wollen, gegebenenfalls aber in der Zukunft.
Super. Leo, das waren echt spannende Blicke hinter die Kulissen von einem E-Learning-Startup hier aus Berlin. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Projekt und danke für deine Zeit.
Andreas, ich danke dir vielmals für die Chance, hier mit dabei zu sein und ja, freue mich schon auf die nächsten Gespräche.
Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Leo Marose, dem CEO und Mitgründer des Berliner EdTech-Startups StackFuel. Ich danke euch allen fürs Zuhören und freue mich wie immer wahnsinnig, wenn ihr unseren Podcast in eurem Netzwerk empfehlen könnt. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.